Wenn du in deinem Leben oder in deinem Umfeld Dinge verändern möchtest, wie machst du das? Stell dir mal vor, auf der Arbeit, in der Familie, zu Hause oder hier in der Gemeinde, da gibt's Dinge, die gefallen dir nicht, die passen dir nicht. Und jetzt sagst du, das möchte ich ändern. Da möchte ich Dinge vielleicht aus meiner Sicht verbessern. Welche Ressourcen nutzt du dann? Wenn du zum Beispiel auf der Arbeit, da kann man sich mit ein paar Arbeitskollegen zusammentun und dann kann man irgendwie gegen den Chef vorgehen oder gegen andere Arbeitskollegen. Man kann vielleicht mit einer schlauen Diskussion irgendwie den anderen überzeugen, dass der seine Meinung ändert und sein Verhalten ändert. Aber alle Dinge, egal wie wir sie machen, laufen auf eine Ressource hinaus. Und das ist Macht. Wir Menschen verändern Dinge mit Macht. Ist ja auch klar. Wie soll man sonst irgendwas verändern, wenn man keine Macht hat? Und auch wenn man sagt, hier in der Gemeinde dies oder das oder jenes, das passt mir nicht, das möchte ich verändern. Was machen wir da? Wir suchen Leute, die unsere Meinung haben, die unsere Ansicht teilen und versuchen, das zu ändern. Ohne Macht können wir das nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie verändert eigentlich derjenige Dinge, der alle Macht hat? Und das ist Gott. Gott hat alle Macht. Gott könnte alles nach seinem Willen laufen lassen, wenn ihm irgendwas nicht passt. Er hat die Macht dazu. Und heute will ich gemeinsam mit euch entdecken, wie verändert Gott Menschen, wie verändert Gott mein Herz, wie verändert Gott dein Herz? Wie macht er das? Und warum bin ich der Überzeugung, dass die stärkste Macht im Universum nicht irgendwie Muskelkraft ist und Power, sondern die stärkste Macht, die es in diesem Universum gibt, ist Gnade. Und dazu schauen wir uns unseren Bibeltext an. Der steht im 1. Korintherbrief. Und das ist das 15. Kapitel. Und ich lese die Verse 1 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus: Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Der Apostel Paulus beginnt hier seinen Text damit, dass er uns eigentlich die Geschichte von Karfreitag und Ostern erzählt. Also er erklärt hier den Korinthern, Jesus ist gestorben, er wurde gekreuzigt und ist nach 3 Tagen auferstanden. Jetzt aber die Frage, warum macht der Apostel Paulus das? Haben die Korinther das noch nicht gewusst? Hatten die die Nachricht noch nie gehört? Und das dann hier noch so mitten im Brief, mitten im Kapitel. Wieso erklärt der Apostel Paulus den Korinthern eigentlich nochmal das, was an Karfreitag und Ostern geschehen ist? Nicht, weil sie es noch nie gehört haben und auch nicht, weil sie nichts davon wussten. Aber der Apostel Paulus muss den Korinthern nochmal hier klar sagen, das ist das Wichtigste, dass ihr daran glaubt, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und die Korinther, das war eine wohlhabende Stadt, da waren schlaue Menschen, da gab es auch viel Philosophie und die waren sehr gebildet. Und die haben gesagt, nee, wie, einfach nur an Jesus glauben, dass er gestorben ist und auferstanden ist? So kriegt man das Heil, so kommt man in den Himmel? Nee, so einfach kann das doch nicht sein. Das muss doch noch ein bisschen komplizierter gehen. Und dann haben die gesagt, ja, also Jesus, an Jesus glauben, aber auch noch durch Erkenntnis irgendwie zu Gott gelangen. Also Jesus plus noch irgendwas haben sie draus gemacht, aus dieser einfachen Botschaft der Gnade. Und die Korinther sind nicht die einzigen, die das gemacht haben. Die Galater haben das schon auch so gemacht. Die haben nämlich gesagt, wie, nur an Jesus glauben, das reicht, um errettet zu werden? Nee, so einfach ist das doch nicht. Wir müssen doch auch noch gute Werke leisten. Wir haben doch auch noch das Gesetz. Das müssen wir auch noch erfüllen. Und hier ist der Apostel Paulus sehr vehement, auch gegen die Galater. Er sagt, Jesus plus irgendwas, sagt er, ist derjenige, soll verflucht sein, der das lehrt. Selbst wenn ein Engel kommt und das griechische Wort heißt Anathema, und das hat man auch noch in der Kirchengeschichte benutzt, wenn jemand Irrlehre verbreitet hat. So sehen wir, wie wichtig das diesem Apostel Paulus diese einfache, reine Gnade ist. Und die Galater, die haben gesagt, nee, Gnade, das ist so einfach, wir wollen auch ein bisschen selber was leisten. Und deswegen erklärt er einfach nochmal das einfache Evangelium Karfreitag, Ostern. Und er sagt, Jesus rettet, das genügt, das reicht, nichts mehr plus. Jesus und plus irgendwas ist Irrlehre, ist falsch. Und jetzt ist ja auch sehr spannend, was der Apostel Paulus für eine Person ist. Er sagt, aus Gnade bin ich, was ich bin. Aber wer ist der Apostel Paulus überhaupt? Und warum sagt er das? Der Apostel Paulus war ja jemand, der für seinen Glauben richtig gelebt hat. Also er hatte eine sehr gute religiöse Ausbildung genossen. Er war sozusagen ein Eliteschüler und hat für seinen Glauben, den jüdischen Glauben, richtig gekämpft und hatte richtig Leidenschaft. Und diese Botschaft von Jesus, diese Botschaft der Gnade, wo man einfach aus Gnade von Gott angenommen ist und errettet ist, das hat überhaupt nicht gepasst. Es war ihm am Dorn im Auge. Und er hat gedacht, ich bekämpfe diese Christen, die das lehren. Die will ich ausrotten. Und hat sie auch verfolgt. Und hat sie ins Gefängnis geschmissen und hat sie auch getötet. Und dann hat er eine Begegnung mit Jesus Christus auf dem Weg, wo er Christen töten will. Und Jesus sagt zu ihm, warum verfolgst du mich? Und schon diese Begegnung ist das, was für den Apostel Paulus schon eine unglaublich große Gnade ist. Weil Gott, Jesus musste ihm nicht begegnen. Aber es war Gnade, dass er dem Paulus begegnet ist. Und der Paulus hat gemerkt, was ich gemacht habe und wie ich gedacht habe, das ist ja völlig falsch gewesen. Und Gnade ist ja so ein schönes Wort, ne? Das hören wir gerne, Gnade. Wir wollen auch alle Gnade haben, gnädig sein, eher nicht so. Aber Gnade kann auch manchmal schmerzhaft sein. Weil was der Apostel Paulus hier erlebt, Gott hält ihm den Spiegel vor die Augen. Und er erkennt sich zum ersten Mal im Lichte Gottes. Er hat gedacht, hey, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mach's gut. Und hat dann gemerkt, wie böse und schlecht er eigentlich ist. Und das hat ihn schockiert. Er war dann erstmal mehrere Tage perplex, weil das war wirklich eine 180-Grad-Drehung. Ja, nicht 360 hat der Apostel Paulus gemacht, sondern tatsächlich 180. Und ist durch diese Begegnung der Gnade von einem Christenhasser der Apostel geworden, wo man sagen könnte, der hatte die meiste Leidenschaft für Jesus Christus. Und wie ist das passiert? Die Bibel macht deutlich, dass Gnade nicht einfach nur ein Akt der Handlung ist. Gnade ist nicht einfach nur in der Bibel, dass ich sage, ach, ich vergebe dir. Sondern Gnade, das macht der Apostel Paulus auch sehr deutlich, ist die Power Gottes. Es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen Gnade und dem Heiligen Geist, der in uns lebt. Gnade ist nicht einfach nur, ich vergebe dir, sondern es ist eine Power, eine Kraft. Und über diese Kraft der Gnade sagt der Apostel Paulus, dadurch bin ich, was ich bin. Und was hat den Apostel Paulus hier verändert? Was war in der Lage, einen Menschen, der eigentlich so steil in eine Richtung gegangen ist, dass er sich komplett verändert? Und der Apostel Paulus nimmt sich als Paradebeispiel und sagt, ich war der Schlimmste von allen, ja, und demonstriert die Gnade Gottes an sich, weil er sagt, ich habe Gott gehasst, ich habe die Gemeinde verfolgt, aber durch die Gnade Gottes liebe ich jetzt Jesus und bin ein Missionar, der seine Botschaft weitergibt. Der hat nicht einfach nur am nächsten Tag gesagt, ach, jetzt ändere ich mal ein bisschen mein Verhalten und lese jetzt mal nochmal die Gebote und versuche die zu halten. Sein Herz hat sich verändert, seine DNA, seine Identität, sein ganzes Wesen, seine DNA wurde komplett umgekrempelt. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hat mich in meinem Leben eigentlich wirklich verändert? Wir können unser Verhalten ändern. Ja, wir bringen auch Kindern bei, verhalte dich so, verhalte dich so. Und in der Schule muss man das ja auch machen. Da kriegt man Verhaltensregeln und an die muss man sich halten. Und das können wir auch lernen, da können wir uns disziplinieren. Das geht auch mit christlichen Regeln und Geboten. Die können wir auch unseren Kindern beibringen und mit Disziplin halte ich die dann ein. Aber eine Verhaltensänderung ist noch lang keine Herzensveränderung. Wie kann das passieren, dass ich wirklich mein Wesen, meine Identität und meine DNA verändert? Und fragt euch das mal, wie ist das bei euch im Leben passiert? Eine Veränderung, die wirklich nachhaltig war, wirklich tief im Herzen passiert ist. Und wenn ich über mich nachdenke, da muss ich sagen, das waren solche Begegnungen, wie der Paulus hatte, wo mir die Augen aufgegangen sind, wo ich gemerkt habe, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Ich habe irgendwie das gar nicht so gemerkt, aber ich habe mein Leben in Bereichen gegen die Wand gefahren. Ich war irgendwie blind, ich war egoistisch, ich war egozentrisch, ich war nicht wertschätzend mit Dingen. Und dann fällst du und bist wahrscheinlich wie der Apostel Paulus am Boden. Jesus hält dir den Spiegel vors Gesicht und sagt, guck mal in dein Herz. Wo ich am Tiefpunkt in meinem Leben war. Und man sagt, Gnade ist, das ist ja auch das Bild in der Bibel, Gnade ist wie ein Fluss. Die Gnade kommt als erstes am tiefsten Punkt an, das Wasser, wenn es den Berg runterfließt. Und wenn du da unten bist und das erkennst, das ist das, was mich wirklich verändert hat. Natürlich ändert sich dann auch mein Verhalten, aber diese Veränderung, die kann ich nicht selber machen. Ich kann mein Herz selber nicht verändern. Kann einer von euch morgen früh aufsteigen aus dem Bett und sagen, oh, ich will jetzt heute aber mal ein bisschen demütiger sein. Heute will ich mal ein bisschen barmherziger werden. Nee, ich will jetzt mal nicht mehr geizig sein. Das können wir nicht. Wir können uns nicht selber verändern. Gott sagt in den Geboten, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren, das Haus, die Frau, das Auto von deinem Nächsten. Jetzt sage ich aber, oh, der Gerd hat aber so einen schönen blauen Audi, ne? Der gefällt mir so gut. Ich hätte den auch gern, ich will den auch haben. Und Gott sagt zu mir, nee, du sollst das nicht begehren, du sollst das nicht wollen. Was mache ich jetzt aber, wenn ich den unbedingt gerne haben will? Ich kann mir das einreden, nee, ich will den nicht haben, aber dann kommt er hier hochgefahren und meine eifersüchtigen Blicke treffen ihn. Wie schaffe ich das? Kann ich was, meine Sehnsüchte und meine Wünsche und meine Begierde, kann ich die selber verändern? Und da merke ich, das geht nicht. Das geht nur mit Gnade. Das geht nur, wenn Gott dein Wesen verändert, deine Wünsche verändert, deine Sehnsüchte verändert, was du willst. Das kann ich nicht selber machen. Aber wenn die Gnade Gottes mich verändert, dann habe ich die Power zu sagen, ich gönne dem Gerd vom Herzen den blauen Audi und ich bin zufrieden mit meinem Kia oder total dankbar. Das sind Dinge, die wir nicht selber machen können. Und wenn ich nicht vor Gott gehe und sage, ja, ich will aber eigentlich, ich habe Sehnsucht danach und bin ich wirklich ehrlich, dann kann Gott mich und mein Herz auch nicht wirklich verändern. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er viele tolle Dinge gemacht. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat Kranke geheilt. Er hat Brot vermehrt. Tote auferweckt. Das war alles gar kein Problem für ihn. Aber das Herz eines Menschen zu verändern, dafür musste Gott sterben. Das ist eine Macht, eine Power. Das geht nicht mit Druck. Mit Macht kann ich natürlich irgendwie bewirken, dass die Leute das machen, was ich will. Aber ich kann es nie machen, dass sie die Dinge wirklich von Herzen gerne für mich machen. Da muss schon wirklich tiefer im Herzen was passieren. Ich habe ein Buch, ich bin total begeistert davon. Das heißt Addiction and Grace, also auf Deutsch übersetzt Sucht und Gnade. Ja, also Abhängigkeit, Sucht und Gnade. Und das ist ein Psychotherapeut. Und dieser Mann, der war mal in jungen Jahren, war der mal gläubig und hat mal an Gott geglaubt, ist dann irgendwie abgefallen, hat dann viel in der Welt gesucht, auch andere Religionen kennengelernt und ist dann wieder zum Glauben gekommen. Und er ist Psychotherapeut und hat dieses wundervolle Buch geschrieben. Und aus diesem Buch kommt auch der Titel von meiner Predigt. Und ich lese euch kurz vor ein paar Ausschnitte, die ich super finde. Er sagt, psychologisch gesehen benutzt Sucht, Sehnsüchte und Verlangen. Es ist wie eine psychische Bösartigkeit, die unsere Lebensenergie in bestimmte Obsessionen, Besessenheiten und Zwänge saugt, sodass immer weniger Energie für andere Menschen und Ziele zur Verfügung steht. Spirituell gesehen ist Sucht eine tief sitzende Form von Götzendienst. Die Objekte unserer Süchte werden zu unseren falschen Göttern. Sie sind es, die wir anbeten, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken, denen wir unsere Zeit und Energie widmen, statt sie zu lieben. Die Sucht verdrängt und verdrängt die Liebe Gottes als Quelle und Objekt unserer tiefsten wahren Sehnsucht. Sie ist, wie ein moderner spiritueller Autor es genannt hat, eine Fälschung der religiösen Präsenz. Und dann sagt er, Gnade sucht den Menschen, aber Gnade will nicht beherrschen. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, dass Gott immer versucht, uns etwas Gutes zu geben, aber unsere Hände sind zu voll, um sie zu empfangen. Wenn unsere Hände voll sind, sind sie voll von Dingen, nach denen wir süchtig sind. Und nicht nur unsere Hände, sondern auch unser Herz, unser Verstand und unsere Aufmerksamkeit sind von der Sucht verstopft. Unsere Süchte füllen den Raum in uns, den Raum, in dem die Gnade fließen könnte. Und jetzt kommt der Satz, er sagt, die Gnade ist die mächtigste Kraft im Universum. Sie kann Unterdrückung, Sucht und jeden inneren oder äußeren Zwang überwinden, der die Freiheit des menschlichen Herzens zu unterdrücken versucht. In der Gnade liegt die Hoffnung. Und das ist auch das, was der Apostel Paulus erlebt hat. Und der Apostel Paulus sagt über sich selber zuerst, zum einen sagt er, ich bin, was ich bin. Also er stellt sich als ein Beispiel dar, an dem Gottes Gnade gehandelt und gewirkt hat. Weil Gott hat ihm nicht das gegeben, was er verdient hätte. Er hat andere verfolgt, er hat andere umgebracht. Und Gott hat ihm gesagt, ich vergebe dir, du kriegst Gnade von mir. Und das hat ihn verändert. Aber dann sagt er über sich, ich bin der geringste Apostel von allen und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und er sagt, ich bin eine Frühgeburt. Also andere Übersetzungen haben hier Fehlgeburt. Also Apostel Paulus sagt über sich, ich bin eine Fehlgeburt. Jetzt ist die Frage, was meint er damit? Auf der einen Seite stellt er sich als Vorbild dar und dann sagt er, ich bin aber eine Fehlgeburt, weil ich der letzte Apostel bin, der dazugekommen ist. Und was meint er damit? Also dieser griechische Begriff für Fehlgeburt bezeichnet einen Menschen, der sich in einem desolaten Zustand befindet, der ein armseliges, erbärmliches, wertloses Leben hat. Und er sagt, ich bin eigentlich gar nicht fähig, so zu leben, wie Gott das von mir will, ohne Gnade. Und dass der Apostel Paulus sich selbst so bezeichnet und trotzdem so eine Leidenschaft für Jesus hat, das hat mich an eine Geschichte erinnert. Und in dieser Geschichte geht es um einen Mann, er ist deformiert auf die Welt gekommen, also mit einer Behinderung. Und seine Eltern wollten ihn nicht annehmen. Sie wollten ihm keine Liebe geben und die Mutter wollte ihn auch nicht stillen. Aber es war ja ihr Kind und Verantwortungsgefühl hatten sie. Und dann haben sie ein Kindermädchen organisiert, das sich um dieses kleine Baby kümmert. Und dieses Kindermädchen, das war auch alleine in der Welt und ein bisschen verloren. Und dieses Kind hat ihr Sinn gegeben und sie hat dem Kind Liebe gegeben, hat es sich um sich gekümmert, hat es liebkost, aber nicht die Eltern. Die Eltern haben ihr Kind als verflucht angesehen. Und dieses Mädchen hat sich ums Kind gekümmert, hat diesem Kind auch immer vorgelesen und viele Lieder gesungen. Und dann ist natürlich mit der Zeit auch die Beziehung von den beiden gewachsen. Aber dann hat es sich für die Familie irgendwann nicht mehr finanziell gelohnt, dass sich das Kindermädchen um den Jungen kümmert, sondern er musste in ein Heim gehen. Und für dieses Kindermädchen war es wie, wenn sie ihren eigenen Sohn verloren hatte. Und er war in seinem Gesicht so deformiert, dass er stark darunter gelitten hatte. Und in der Klinik, als er dann 18 Jahre alt war, hat er beschlossen, okay, ich hau ab, hat sich Pillen aufbewahrt, die er da in der Klinik bekommen hat und ist auf einen großen Hügel gelaufen und hat gesagt, Gott, du hast dich nie um mich gekümmert. Warum? So wie Hiob hat er zu Gott geschrien und geklagt und nimmt sich seine Pillen und sagt, okay, ich setze dieser Misere ein Ende und hat schon die Pillen im Hals, dann hört er eine Stimme, die singt, Gottes Gnade ist weit, Gottes Liebe ist tief und du bist ein geliebtes Kind. Und er ist total verwirrt, wischt sich seine Wuttränen ab, guckt um sich rum, sieht niemanden, aber hört nochmal diese Stimme, die singt, Gottes Gnade ist weit, Gottes Liebe ist tief und du bist ein geliebtes Kind. Verwirrt und auf der Suche, woher das kommt, geht dieser Junge den Berg wieder runter und ist später Pastor geworden. Und diese Stimme der Gnade, die er da gehört hat, die hat er dann ins Leben vieler Menschen weitergesprochen und weitergepredigt. Und als dieser Mann sich dann zum zweiten Mal auf seinen Tod vorbereitet, weil er mittlerweile schon über 70 ist, erfährt er, dass diese Nanny, die ihn großgezogen hat, noch in der Nähe ist und auch noch lebt. Und seine Frau hat dann ein Treffen organisiert und er lag dann schon im Bett. Und ja, sie hat ihn dann sich an sein Bett gesetzt und hat ihn auch gestreichelt. Erst war es, als ob sie sich gar nicht mehr kennen würden. Und dann sagt diese Nanny zu ihm, dass ich dich damals großziehen durfte, das hat mir wirklich Sinn und Bedeutung im Leben gegeben. Und dann fragt sie ihn, weißt du noch, was ich dir früher als Kind immer gesungen habe für ein Lied? Da sagt er, nee, das weiß ich nicht. Da sagt die, Gottes Gnade ist weit, Gottes Liebe ist tief und du bist ein geliebtes Kind. Und wenn du in deinem Leben vielleicht genauso denkst, ich bin eigentlich nicht fähig, ich bin nicht in der Lage, wie eine Geburt, die zu früh auf die Welt kommt, dann spricht dir Gott seine Gnade in sein Leben und in diesem Fall war es auch gar gesungen. Und Gottes Gnade ist eine Power, eine Macht, die auch die Kraft geben kann, mit so einem Zustand zu leben, der dich quält, wo du denkst, so möchte ich nicht leben. Und ich fühle mich manchmal nicht viel anders wie der Apostel Paulus oder dieser Mann, weil ich auch denke, was Gott von mir will, wie ich leben soll, dazu bin ich alleine gar nicht fähig. Aber Gott sagt, die stärkste Macht im Universum ist meine Gnade. Das ist das, was dich wirklich verändert in deinem Herzen, dein Wesen, deine DNA und was dir die Kraft gibt, ein Leben zu führen, so wie es Gott gefällt und das für andere Menschen wertvoll ist und anderen Menschen dient. Und wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl sind ja Gnadenzeichen. Und ich möchte zwei Gedanken mitgeben in der Zeit, wenn wir das Abendmahl feiern. Die erste Frage ist, wo setzt du dich in Bereichen deines Lebens noch nicht wirklich vollkommen der Gnade Gottes aus? Vielleicht, weil du denkst, ich muss es selber leisten, ich muss es selber schaffen. Gott sagt nein. Meine Gnade ist eine unglaublich große Kraft. Der Apostel Paulus sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, wenn du auch vielleicht tief in Süchten drin bist, in tiefen Problemen, da sagt der Apostel Paulus, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade überströmend geworden. Es gibt nichts, wo Gott nicht noch eine Packung Gnade draufpacken kann, um dein Leben wieder zu verändern. Und vielleicht die Frage, wo sagt Gott zu dir, verändert die Dinge doch nicht nur mit Macht. Wo gehen wir in Prozesse rein, wo wir Dinge mit Macht verändern wollen und machen dabei viel kaputt? Gott sagt, du kriegst von mir Gnade, aber gib die auch weiter. Allein deine Gnade genügt. Das ist das, was der Apostel Paulus uns sagen will. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Und das wollen wir uns jetzt nochmal ins Gedächtnis rufen.